1871 gab es in Chicago ein verheerendes Feuer, bei dem unzählige Menschen starben und viele ihr Hab und Gut verloren. Unter ihnen war auch der Anwalt Horatio Spafford, und er verlor in diesem grausamen Feuer seinen einzigen Sohn. 2 Jahre später wollte er und seine Familie eine Schiffsreise von Amerika nach England unternehmen, und in letzter Sekunde wurde dieser Anwalt, hatte einen Termin, kam ihm dazwischen, und so gingen seine Frau und seine 4 Kinder alleine, und er sagte, er komme nach. Unglücklicherweise kollidierte dieses Schiff auf hoher See mit einem englischen Frachtschiff, und während seine Frau überlebte, starben seine 4 Töchter. Dieser Anwalt Horatio Spafford hätte allen Grund gehabt, zu verzweifeln, Gott anzuklagen, mit Gott zu hadern. Aber das tat er nicht. Er nahm das nächstbeste Schiff und er sagte zu diesem Captain: Bringen Sie mich zu meiner Frau, damit ich sie in Empfang nehmen kann in England. Aber sagen Sie mir, wenn wir in die Nähe der Unglücksstelle kommen. Und das tat dieser Captain. Er sagte: Herr Spafford, Horatio, wir sind jetzt da. Und dann ging dieser Anwalt in seine Kajüte und schloss sich ein, und er schrieb folgende Zeilen: Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, ob Stürme auch drohen von fern, im Herzen mein der Glaube doch alle Zeit sinkt, mir ist wohl in dem Herrn. Und immer wieder, wenn ich diese Geschichte mir vor Augen führe oder dieses Lied höre, dann denke ich, was für eine Hoffnung hatte dieser Mann in seinem Unglück. Das, was er erlebte, ist ein extremes Beispiel. Aber auch in unserem Leben sehen wir, dass wir immer wieder an Situationen kommen, die Nöte oder Sorgen oder Ängste hervorbringen. Seines geistlichen Anfechtungen oder seines körperlichen Gebrechen. Und die Frage ist, was gibt uns in solchen Bedrängnissen Halt? Ein Mann, der mit Anfechtungen, mit Leiden körperlicher und seelischer Art, geistlicher Art konfrontiert wurde, das war der Apostel Paulus. Er hatte Anfechtungen wie wohl kein anderer in unserer Zeit und in der damaligen Zeit. Und auch er musste körperliche Leid und auch geistliches Leid ertragen in seinem Dienst für Christus. Welche Hoffnung hatte Paulus in seiner Situation? Und das wollen wir heute Morgen lesen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4. Ihr könnt das aufschlagen, 2. Korinther 4, die Verse 16 bis 5, Vers 3. Und da lese ich, da sagt Paulus: Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Denn wir wissen, dass wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes ewiges Haus in den Himmeln. Denn in diesem freilich seufzen wir und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden. Insofern wir bekleidet und nicht für nackt befunden werden. Der Titel dieser Predigt ist Hoffnung in Not und Bedrängnis. Und lasst uns mal diese Verse zusammen durchgehen und schauen, was wir lernen können, was Paulus für eine Hoffnung hat und das auf unser Leben auch anwenden. Als erstes sagt er, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Das Wort aufgerieben in Vers 16, das kann man auch übersetzen mit der Körper geht zugrunde. Und die alte Elberfelder sagt, der äußere Mensch verfällt. Und ich denke, das ist eine Tatsache, die wir alle aus unserem Leben kennen. Wir werden nicht jünger, sondern wir werden immer älter. Und ich merke das selbst an mir. Früher ein Beispiel, ich muss, als wenn ich zur Arbeit fahre, eine S-Bahn nehmen, und manchmal steht die schon dort und ich sehe sie dann. Und früher bin ich wie eine Gazelle dorthin gesprintet, geschwebt. Heute hat das eher etwas von einem Kamel. Und oft lasse ich die nächste Bahn einfach sausen, weil ich weiß, das packe ich nicht. Das ist eine Tatsache. Und wenn ich dann mal mich ergreife, dann merke ich, Sven, du solltest mehr Sport machen. Es ist nicht mehr, du bist keine 20 mehr. Oder bei der Arbeit. Ich merke, meine Arbeit, mein Kreuz während der Arbeit, das zwickt und zwackt manchmal schon gewaltig. Die Augen werden auch immer schlechter, das merke ich. Vielmann und bester Kunde. Aber das ist nicht nur bei diesen äußerlichen Gebrechen so, sondern auch die inneren Gebrechen oder die inneren Bedrängnisse nehmen zu. Seht ihr, wenn du ein Kind bist, sieh ein Kind an, das hat in der Regel kaum Sorgen. Und deswegen sagen wir oft, wie schön war es in unserer Kindheit. Aber wenn du älter wirst, dann kommen die Sorgen auf einen zu. Sei es in der Arbeit, egal was du für einen Job hast, das kostet dich oft einiges an Kraft. Sei es, wenn du deine Rechnungen bezahlen musst und du weißt nicht, reicht der nächste Lohn, um alle Rechnungen zu bezahlen. Der Stress manchmal in der Familie, in der Ehe, untereinander, in der Gemeinde. Das alles sind herausfordernde Dinge in unserem Leben, die sind real. Und die Frage ist, was haben wir da für eine Hoffnung? Denn das Leben hält seine Herausforderungen bereit. Und wenn du sie noch nicht hast, dann kann ich dir sagen, das kommt, das kommt. Paulus war sich den Bedrängnissen in seinem Leben absolut bewusst. Wohl mehr als die meisten von uns hat er körperliche Nöte, geistliche Nöte und seelische Nöte. Und damit ich das euch ein bisschen aufzeigen kann, lese ich einfach mal, was er so schreibt. Das ist nur ein Auszug. Er sagt in seinem Brief, ich bin in allem bedrängt. In allem. In allem bin ich verfolgt. Allzeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend. Dreimal bin ich mit der Rute geschlagen, einmal gesteinigt worden, dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Ich bin oftmals auf Reisen gewesen, in Gefahren, in Flüssen, durch Räuber, vor dem eigenen Volk, in Gefahren, in der Wüste, in Gefahren auf Meer, in Arbeit, Mühe, oftmals in Nachtwachen, in Hunger und Durst, zu all dem der tägliche Andrang, zu mir die Sorge für die Gemeinde. Gemeinde fordert manchmal ganz schön heraus. Mit anderen Worten, das Leben des Paulus war kein Zuckerschlecken. Paulus hatte unwahrscheinliche Kämpfe. Und wer hätte es ihm verübelt, dass er irgendwann gesagt hätte, ich möchte nicht mehr, ich kann nicht mehr, Gott ist ungerecht, Burnout, lasst es doch jemand anders machen. Aber Paulus hatte Kraft trotz seiner Anfechtungen und Nöte. Er sagt, trotz allen meinen Widrigkeiten, die ich habe, und die sind real, ich ermatte nicht. Warum wurde Paulus nicht mutlos? Das lesen wir in Vers 17. Da sagt er, ich verliere meinen Mut nicht, weil im Gegensatz zu meinem äußeren Menschen der innere in all dieser Bedrängnis immer mehr zugrunde geht, der innere Mensch von Tag zu Tag erneuert wird. Was meint Paulus, wenn er sagt, der innere Mensch wird von Tag zu Tag erneuert? Und das lesen wir in 2. Korinther 5, Vers 17, wo Paulus sagt, ist jemand in Christus, da ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, es ist etwas Neues geschehen. Das war die Hoffnung, die Paulus hatte. Es war Christus, der auferstandene Christus, dem Paulus begegnet ist, auf seiner Damaskusreise. Das war seine Hoffnung. Dieser Paulus, der gedacht hatte, er diene Gott, indem er die Christen verfolgt und vor Gericht bringt, indem er zugeschaut hat, wie er sie tötet. Dieser fromme Mensch, er dachte, er tut Gott einen Gefallen. Er trifft diesen Jesus und Jesus schlägt ihn um. Er ändert sein Leben komplett. Und dieser Paulus erkennt, und das schreibt er in seinem Brief, ich bin der sündigste Mann von allem. Es ist nichts, was ich vorzuweisen hätte. Und das ist das, was uns passiert, wenn wir Christus erkennen. Dann werden wir vom Pferd gerissen. Dann ändert sich etwas in unserem Innern, wenn ich Christus erkenne. Und das haben wir heute Morgen gelesen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und ich erkenne, Es gibt ein ganz großes Problem. Denn wenn er heilig ist und ich bin es nicht, wie kann ich mit diesem Gott Frieden finden? Und dann wendet unser Blick auf Christus, ans Kreuz. Und wir sehen, dort allein ist unsere Hoffnung für unser Leben. Das heißt, bei der Bekehrung des Menschen, wenn ich sehe, Christus ist der, der alles getan hat, dann ändert sich in mir drinnen etwas. Mein altes Herz, das versteinert ist, wird rausgenommen. Ich bekomme ein neues Herz, das Christus dienen möchte. Und wenn wir diesen alten Leib, der uns oftmals nervt, noch mit uns rumschleppen bis in den Tod, so dürfen wir wissen, es hat sich tatsächlich etwas in unserem Leben jetzt schon geändert. Aber da bleiben wir nicht stehen, sondern Paulus sagt, das Evangelium ist nicht die Eintrittskarte und dann lasse ich alles hinter mir, sondern da fängt es an. Das Evangelium, und es verändert unser Leben, damit wir immer mehr gleichgestaltet werden diesem Herrn. Und eine Sache, wie uns der Herr verändert in unserem Leben, ist durch Leid und Bedrängnis. Es ist wichtig zu betonen, Paulus sagt nicht, jetzt ist Jesus in mein Leben gekommen und alles ist wunderbar. Es läuft alles wie am Schnürchen, alles in Butter. Er sagt, im Gegenteil, ich habe sowas von zu kämpfen, seit dieser Christus in mein Leben gekommen ist. Sowas von zu kämpfen. Einmal sagt er in Asien, ich bin so überschwer bedrängt worden in Asien, dass ich nahe daran war, das Leben aufzugeben. Ich kann nicht mehr. Seht ihr, und ich denke, das ist eines der größten Probleme, die sich auch durch die Evangelikalen durchzieht, dass man sagt, komm zu Jesus, es ist alles gut. Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Wenn man dann merkt, ich habe Christus in mein Leben und ich bin wirklich wiedergeboren, aber da ist nicht alles gut in meinem Leben, ich habe Bedrängnis. Und dann kommen Geschwister, die meinen es vielleicht gut, aber sagen, hey, du glaubst vielleicht nur nicht richtig. Paulus wäre durchgefallen. Absolut. Wir müssen einfach ganz nüchtern festhalten, wenn wir in Bedrängnis stehen, und vielleicht stehst du in Bedrängnis, wir leben noch in einer gefallenen Schöpfung. Und dort sind Dinge nicht so, wie sie sein sollten. Und die Bibel sagt, selbst die Schöpfung sehnt sich danach, erneuert zu werden. Wie viel mehr wir. Aber bis dahin haben wir Bedrängnisse allerlei Art. Wenn wir Christus haben, dann ist die Bekehrung der Anfang. Und dann geht es los, wir werden verwandelt in sein Ebenbild. Und das ist mit Leid und Bedrängnis verbunden. Im 2. Korinther, da sagt Paulus, wenn wir also Nöte durchmachen, geschieht das, damit ihr die mutmachende und rettende Kraft Gottes erlebt. Wenn es uns gut geht, dann leben wir unser Leben manchmal so, als gäbe es Gott gar nicht. Aber wenn dann Bedrängnisse kommen und wir haben nur noch einen Halt, nämlich das Kreuz und Christus, dann sehen wir, wie wir zu ihm kommen, weil wir nichts mehr haben. Paulus sagt, Nöte sind dazu da, um Gott immer mehr kennenzulernen. Er sagt, in 1. Petrus lesen wir, liebe Freunde, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hereingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch etwas Ungewöhnliches zustößt. Wie oft denken wir, jetzt haben wir Nöte, aber ich bin doch Christ. Kann das sein? Petrus sagt in der Verfolgung damals, das ist ganz normal, dass wir Nöte haben. Bedrängnisse sind das Mittel zur Veränderung. Und ich denke, das gefällt den wenigsten von uns. Mir gefällt das nicht unbedingt. Ich habe es gern, wenn mein Leben gut durchgeplant ist, strukturiert, wo ich sehe, da geht es hin und so möchte ich ans Ziel kommen. Und wenn dann was dazwischen kommt, mit dem ich nicht gerechnet habe, das gefällt mir nicht. Aber ich habe eins gemerkt, wirklich erkannt, wenn du zu Christus kommst, dann kann Gott Dinge in einem Moment nehmen, Dinge, die dir vorher eine Plage waren, und er verändert dich. Aber manche Dinge trägst du mit dir rum. Und ich habe an mir gemerkt, es gibt Dinge in meinem Leben, an meinem Charakter, wo ich erkenne, die muss Gott brechen. Das geht nicht so einfach. Und wenn er das durch Bedrängnisse und Leid tun muss, dann vertraue ich ihm, dass er das tut und dass es gut ist. Und ich sage das nicht leicht, aber ich vertraue ihm, dass das gut ist. In Vers 18 sagt Paulus, da wir nicht das Sichtbare anschauen, haben wir Hoffnung, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. Und ich denke, hier erkennen wir nun den Schlüssel, den Paulus hatte, dass er an diesem Leben in Bedrängnis nicht verzweifelte. Er hatte einen Blick gerichtet auf die Ewigkeit. Er wusste, dass dieses Leben hier auf dieser Erde nicht alles ist. Das hat er begriffen. Und ich möchte uns heute Morgen fragen, ist das eine Realität in deinem Leben? Das Erste, was wir fragen, bist du mit Gott versöhnt? Hast du diese Hoffnung, dieses Christus, dass dein Blick auf das Kreuz gewandert ist und dass du Vergebung deiner Schuld hast? Getrennt von Christus gibt es keine Hoffnung. Kennst du Jesus als den, der gesagt hat, ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende eures Lebens? Ich möchte uns heute Morgen neu ermutigen, diese Sicht neu wie dieser Paulus nach dieser Sicht zu streben und zu sehen, Herr, das möchte ich, wie dieser Paulus, dass mein Herz auf die Ewigkeit gerichtet ist. Wie geht das? Wie können wir in Herausforderungen und Bedrängnissen Mut schaffen? Das Erste habe ich euch gesagt, wir müssen Kinder Gottes sein, sonst haben wir keine Hoffnung, überhaupt keine Hoffnung. Und ich denke, das hast du schon oft gehört. Aber es ist wichtig, dass du das selbst mit Gott klärst. Das Zweite ist, und das ist wahrscheinlich sehr unspektakulär, wenn wir in diesen Bedrängnissen stehen als Christen, dann haben wir eine große Verheißung. Komm zu mir. Wir haben das an der Himmelfahrt gesehen, wo Jesus in den Himmel ist. Was macht er heute? Er vertritt uns vor Gott, er tritt für uns ein. Wir dürfen zum Vater kommen mit unseren Sorgen und Gebrechen. Und das hören wir so oft, dass es uns schon aus den Ohren herausquillt. Und das Problem ist, wir haben nicht, weil wir nicht bitten. Oft haben wir das nicht. Und wenn wir bitten, dann bitten wir falsch, so wie Jakobus es sagt. Das ist die Quelle meines Lebens und ich kann das euch nur bestätigen. Gebet und der Kontakt mit Gott verändert alles. In Nöten, aber auch im Guten. Ich denke, wir leben oft schon, und das ist eine Tatsache, wir leben oft so, als wäre das hier auf dieser Erde alles. Und ich hatte ein Beispiel von einem Prediger, einem Bekannten, das finde ich ziemlich gut. Er zeigte eine Riesenschnur, eine wahnsinnslange Schnur, und das Ende von 10 Zentimetern wickelte er mit rotem Band darum. Und er sagte, das sind wir Christen. Wir leben für diese 10 Zentimeter rote Schnur. Aber das Ewige, das erkennen wir oft gar nicht. Gehen wir weiter in Vers 1, Kapitel 5. Denn wir wissen, das sagt Paulus, wenn unser irdisches Zelthaus zerstört wird, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Händen gemachtes ewiges Haus in den Himmeln. Seht ihr, Geschwister, nichts ist so sicher in dieser Welt wie der Tod. Eine Wahrscheinlichkeit von 100%. Und dieser Paulus war sich dieser Sterblichkeit absolut bewusst. Es war für ihn nichts Mystisches, nichts etwas, das abstrakt wäre. Aber selbst dieser Tod, der so beängstigend ist, hatte für Paulus seinen Schrecken verloren. Er sagte, ich lebe jetzt für Christus und ich bin lieber bei Christus, ich sterbe lieber und bin bei ihm, denn da ist meine Hoffnung erfüllt. Das ist so groß, dieser Paulus hatte nur eine Hoffnung, Christus, das Leben ist Christus und Sterben mein Gewinn. Und Paulus sagt, wir wissen, dass wir diese Hoffnung haben. Wir wissen es, weil wir den Auferstandenen gesehen haben. Er sagt nicht nur, das ist sowas, was Vages. Er sagt, ich lebe und sterbe für Christus, weil es das ist, was die ewige Seligkeit mit sich bringt. Keine Krankheit, kein Schmerz mehr. Das ist die Hoffnung, die wir Christen haben. Und ich denke, das darf dir, der du vielleicht schon fortgeschritten bist im Alter, der du mit Nöten und Krankheiten zu tun hast, eine Hoffnung sein. Was für eine Hoffnung haben wir in dieser Welt, wenn wir Christus nicht haben? Und ihr, die ja schon lange mit Christus unterwegs seid, ihr wisst, dass Christus da ist und dass er trägt durch eure Leiden und eure Sorgen und eure Schmerzen. Und ihr wisst das, und das ist das Fundament, auf dem wir bauen dürfen. Ich denke, das ist ein tolles Wort des Mutmachens. Und in den letzten Versen sagt Paulus nun: Denn in diesem freilich seufzen wir und sehnen uns danach, mit unserer Behausung aus dem Himmel überkleidet zu werden, insofern wir bekleidet und nicht nackt befunden werden. Seht ihr, diesen Paulus, dem war manchmal zum Seufzen zumute. Wenn das dir auch manchmal so geht, du bist in einer absolut guten Gesellschaft. Wir seufzen manchmal, auch als Christen. Paulus seufzt danach, mit dieser Behausung überkleidet zu werden, die himmlisch ist, wenn er nicht nackt befunden wird. Und das ist die Voraussetzung für Hoffnung, für diese Predigt heute Morgen. Um eine Hoffnung zu haben, brauchen wir Christus. Christus als gekreuzigt und auferstanden. Das ist unsere Hoffnung im Leben und im Sterben. Ohne Christus gibt es keine Hoffnung. Lasst mich das nochmal klassisch zusammenfassen. Bedrängnisse kommen und sie dienen uns, um Christus immer ähnlicher zu werden. Das ist eine Tatsache. Auch Christen haben Bedrängnis. Manchmal viel Bedrängnis, viel Bedrängnis. Aber Paulus hatte eine Hoffnung. Und wenn du zu Christus gehörst, haben wir dieselbe Zuversicht in dieser Welt. Und die kann uns keiner nehmen, wenn du ein Kind Gottes bist, wiedergeboren und deine Hoffnung auf Christus gesetzt hast. Lass uns noch beten. Vater, wir danken dir, dass wir in einer Welt voller Nöte, Sorgen, Ängste einen Lichtstrahl haben, Herr. Einen Lichtstrahl, der so überaus hell leuchtet, Herr. Herr, wenn wir auf uns schauen, auf unser eigenes, verdorbenes, elendes Wesen, dann sehen wir absolute Hoffnungslosigkeit. Aber wenn wir dann ans Kreuz schauen und diesen zerschlagenen Körper sehen, der für unsere Schuld gesühnt hat und nun diesen Jesus aufgefahren in den Himmeln als thronender König sehen, Herr, dann können wir nur Hoffnung haben. Herr, schenke uns, dass wir diesen Blick mehr und mehr bekommen auf deine Herrlichkeit und auf die Hoffnung, die Menschen haben, die ihr ganze Hoffnung in dich gesetzt haben. Herr, überführe uns und lass uns prüfen, ob wir im Glauben stehen, damit wir wie dieser Horatius Spafford und wie dieser Paulus sagen können dann zum Schluss: Mir ist wohl in dem Herrn. Amen.